Hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux, dem Internetradio rund um Linux. Mein Name ist Steffen Zörnig und ich darf euch durch diese erste Sendung führen. Wir haben heute im Programm zwei Interviews mit dem GNOME-Entwickler Jens Finke und mit dem KDE und SUSE-Mitarbeiter Chris Schläger. Wir haben einen Beitrag zu Linus Torvalds, wir haben Neuigkeiten und wir stellen euch Radio Tux vor. Und damit fangen wir jetzt auch an. Was ist Radio Tux? Werden sich sicherlich viele von euch gefragt haben. Radio Tux ist, wie der Name schon sagt, ein Radio. Und zwar ein Internetradio on demand. Und wie ihr sicherlich auch alle wisst, Tux ist der Name vom Linux-Pinguin. Also sind wir dementsprechend ein Radio, das sich mit Linux beschäftigt. Alle 14 Tage stellen wir euch eine neue Sendung auf unsere Homepage. Diese Sendung könnt ihr euch entweder über den RealPlayer streamen oder aber downloaden und dann mit einem MP3-Player anhören. Diese Sendung ist dann auch wirklich die 14 Tage abrufbar. Ihr verpasst also nichts, wenn ihr mal 13 Tage im Urlaub seid. In den Sendungen werden wir euch Linux-Programme vorstellen, wir werden Interviews führen, über Neuigkeiten im Linux-Bereich berichten, Linux-Sites vorstellen und vieles mehr. Derzeit ist unser Team noch recht klein. Für so viele Beiträge, wie wir das planen, suchen wir natürlich immer Mitarbeiter. Wenn ihr also Lust habt, bei Radio Tux mitzumachen, dann schickt uns einfach eine Mail. Wir brauchen eigentlich überall Leute. Autoren für Beiträge, Sprecher für Beiträge, Musiker für die Musik, Grafiker für das Layout, Leute für den Newsletter und. Also wer Lust hat, schreibt einfach eine Mail und zwar an info@radiotux.de. Doch wie entstand Radio Tux? Die Idee zu Radio Tux entstand vor gut einem Monat. Nachdem ich die Idee zu Radio Tux hatte, sprach ich dann Ingo an, der sofort mitmachen wollte und gleich mitgeplant hat. Nach kurzer Zeit hatten wir auch noch andere Interessenten, die uns in den nächsten Sendungen tatkräftig unterstützen werden. Ingo hat von da an die Musik produziert und ich habe mich um Beiträge, Konzepte und vieles mehr gekümmert. Wie wir nun wissen, war unsere Arbeit erfolgreich, denn ihr hört jetzt unsere erste Sendung über eure Lautsprecher. Seit letzten Donnerstag hat die CeBIT nun wieder ihre Pforten geschlossen. Am Messesamstag hatte ich mich aber nach Hannover aufgemacht und drei Interviews geführt. Das erste Interview führte ich mit Jens Finke vom GNOME-Team. Für die Sendung wurde das Interview um 1,5 Minuten gekürzt. Ihr könnt euch aber auf unserer Homepage www.radiotux.de das Interview in voller Länge downloaden. Und hier kommt das Interview. Wieder zurück von der CeBIT, neben mir sitzt Jens Finke, er ist GNOME-Entwickler. Hallo Jens Finke.
Hallo.
Was ist GNOME genau? Wo liegen die hauptsächlichen Unterschiede zu KDE?
Also was GNOME erstmal ist, ist ein grafisches Desktop-Environment für Benutzer, die halt auch insbesondere nicht so gut mit Computern umgehen können. Es soll sehr einfach benutzbar sein. Das ist so eines der Hauptanliegen. Was der Unterschied zu KDE ist, das ist so eine Frage, die mag ich eigentlich nicht so gerne, weil jeder hat halt seine Referenzen. Also jeder möchte gerne das machen oder so machen, wie er das möchte. Und ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er benutzen möchte. Im Kern unterscheiden sie es nicht. Jeder bietet eine einfache Benutzeroberfläche. Jeder hat eine einfache zu benutzende grafische Oberfläche. Und auch die entsprechende Applikation. Aber sie unterscheiden sich eben in Details. Und die sind aber so, naja. Also viele sagen, Geschwindigkeit ist ein Vorteil von GNOME. KDE sei zu langsam. Andere sagen, ich bin davon begeistert, einfach vom Look. Die anderen sagen wieder, ich möchte offene Standards einsetzen. Früher war es auch sehr wichtig, dass es einfach nur GPL war, reine GPL-Software und sowas.
Was machst du genau bei GNOME?
Ich mache vor allem Promotion in Deutschland und programmiere an der neuen Version von Eye of GNOME. Die werden wir jetzt auf die Bonobo-Komponententechnologie übersetzen. Das ist halt da auch die Verwendung.
Nautilus, der internetfähige Dateimanager, ist vor ein paar Tagen erschienen. Inwieweit wird der GNOME beeinflussen?
Was heißt beeinflussen? Er wird natürlich auf jeden Fall Standard-Dateimanager in der GNOME 1.4 sein und auch in der weiteren Entwicklung, wird also GMC ablösen. Ansonsten sehe ich das als die Beeinflussung eigentlich nur dadurch, dass es eine Bereicherung ist für GNOME insgesamt.
Was erwartet uns denn in der ferneren Zukunft von GNOME? Wird sich da irgendwas noch grundlegend ändern?
Grundlegend, also wir hoffen natürlich alle, dass Bonobo viel mehr noch im Desktop benutzt wird. Das heißt, dass es dann vor allem auch sprachenunabhängig ist. Das heißt, man kann GNOME-Programme in allen möglichen Sprachen, insbesondere Skriptsprachen, programmieren durch diese Korba-Schnittstellen. Wir erhoffen uns eine viel bessere Internationalisierung durch Pango. Da wird es dann möglich, zum Beispiel auch arabische Sprachen anzuzeigen und die grafische Oberfläche dann zur Laufzeit so umzuändern, dass zum Beispiel die Sachen nicht mehr von links nach rechts, sondern von rechts unten nach links oben gelesen werden und solche Sachen. Also in dieser Hinsicht wird es noch weitergehen und die Umstellung auf GTK 2.0.
Wie kann man helfen? Was für Leute werden noch gebraucht? Wo meldet man sich am besten?
Ja, am besten meldet man sich auf den Mailinglisten, die auf www.gnome.org auch zu finden sind. Man kann helfen kann man immer bei Übersetzung, bei Anpassung zum Beispiel an die deutschen Benutzer. Und das, also man muss nicht unbedingt programmieren. Es werden auch immer Leute gebraucht, die zum Beispiel Grafiken zeichnen. In dem Bereich fehlt es auch immer. Oder auch brauchen wir immer noch Leute, die GNOME halt in Deutschland halt vorstellen, was das überhaupt ist. Und dass es eben nicht nur KDE gibt.
Die Lieblingsanwendung, die dir noch unter Linux fehlt?
Also was mir auf jeden Fall noch fehlt, wäre sowas wie also wirklich ein Multimedia-Framework, auch wenn da jetzt schon dran gearbeitet wird. Aber dass zum Beispiel so Video-Filmbearbeitung und auch überhaupt Videoplayer gibt, das wäre, die eigentlich alle Formate abspielen können, sowas wäre das, was noch fehlt.
Vielen Dank fürs Interview.
Dankeschön.
So, das war das erste Interview zur CeBIT. Das zweite Interview mit Chris Schläger hört ihr noch am Ende der Sendung. CeBIT, das bedeutet Neuigkeiten, Neuigkeiten, Neuigkeiten. Jede Firma stellt ihre neuen Produkte vor, ihre neue Software, ihre neue Hardware, gibt auch noch Informationen zu älteren Produkten. Aber für Neuigkeiten brauchen wir die CeBIT nicht. Denn hier kommen jetzt die Linux-Neuigkeiten der letzten 14 Tage.
Hier kommen die News der letzten 14 Tage rund um Linux. Apps for Linux sucht Helfer. Das deutsche Softwarearchiv appsforlinux.org sucht zum Ausbau des Archivs noch Mitarbeiter auf freiwilliger Basis. Wer Interesse hat, aktiv am Aufbau der Linux-Community mitzuwirken, der kann neue Programme posten und vorhandene Programme updaten. Interessierte User melden sich bitte bei der Redaktion unter mails@appsforlinux.org. KDE 2.1.1 ist da. Mit KDE 2.1.1 ist eine leicht fehlerbereinigte Version des K-Desktop-Environment erschienen. Die Verbesserungen sind eher im Detail, wie man auf kde.org nachlesen kann. Die erste Beta-Version zu KDE 2.2 ist für den 9. April 2001 geplant. Qlix erschienen. Qlix, mit dem man Delphi-Programme für Linux schreiben kann, ist vor kurzem erschienen. Mit 2000 DM für die Desktop-Version zahlt man aber rund das Zehnfache der Delphi-Version für Windows. Linux for Us ist am 1. April neu gestartet. Unter http://www.linuxforus.de werden euch aktuelle News und Berichte zu Linux präsentiert. Die siebte Beta-Version zu Opera 4 bzw. 5 ist vor zwei Wochen erschienen. Unter http://www.opera.com kann man diese downloaden. Der Browser zeichnet sich vor allem durch die enorme Geschwindigkeit und die geringe Speicherauslastung aus. Ein weiterer Vorteil, der Browser ist nur wenige Megabyte groß. Diese und mehr News findet ihr unter www.linuxforus.de oder auf der Startseite von Radio Tux. Das war Felix Machts für Radio Tux und nun zurück zu Steffen Zörnig.
Danke Felix und nun kommen wir zu dem Mann rund um Linux. Der Mann rund um Linux ist natürlich Linus Torvalds. Ingo Ebel hat sich mit Linus etwas genauer beschäftigt und wird ihn euch nun vorstellen.
Linus Torvalds ist Europäer des Jahres 2001. Da muss man sich doch fragen, was er geleistet hat, damit er diesen Status überhaupt bekommt. Und genau damit möchte ich mich heute beschäftigen. Linus Torvalds wurde am 28. Dezember 1969 in Helsinki, Finnland, geboren. 1988 wurde er an der Universität Helsinki zugelassen. Im selben Jahr kam Minix auf den Markt, ein Unix-Klon, den Torvalds als Vorbild für sein Linux nahm. 1990 fing er an, erste Erfahrungen mit C zu machen. Früher 1991 guckte der damalige Student sich nach einem Betriebssystem um. Er erkannte die damals auf dem Markt vorhandene Intel-Technologie, 386, er kannte auch DOS. Er wusste aber, dass er mit diesem Betriebssystem nicht arbeiten wollte. Auch hatte er sich mit Unix auseinandergesetzt, aber da man $5000 für eine Version bezahlen musste, kam es für ihn nicht in Frage. Somit entschied er sich, ein eigenes System zu schreiben, das ihm Zugriff auf Disketten und Dateien ermöglicht. Linux Version 0.01 war geboren.
Hello, this is Linus Torvalds and I pronounce Linux as Linux.
Es war keineswegs ein fertiges Betriebssystem. Torvalds stellte seine erste Version ins Internet, mit der Hoffnung, dass andere Programmierer das System für sich entdecken würden und es weiterentwickeln. Was, wie wir heute wissen, auch so kam. Heute ist Torvalds immer noch mit Linux beschäftigt. Auch wenn mehrere hunderttausend am inzwischen hochleistungsfähigen System arbeiten und mehrere Millionen Linux als Betriebssystem verwenden. Er ist immer noch für das Kernstück des Systems verantwortlich, den Kernel. 1997 zog Linus Torvalds mit seiner Frau Tove von Helsinki nach Santa Claus in Kalifornien. Dort arbeitet er seitdem im Silicon Valley als Programmierer für die Firma Transmeter. Außerdem ist er Vater von zwei wunderschönen Töchtern. Kürzlich veröffentlichte er seine Biografie mit dem Titel Just for Fun, The Story of an Accidental Revolutionier. Sinngemäß bedeutet das so viel wie nur zum Spaß die Geschichte eines Revolutionärs aus Versehen. Wer es also ganz genau wissen will, der sollte da nachschlagen. Für viele Computerfreaks ist Torvalds zum leuchtenden Vorbild des Computerzeitalters geworden. Das positive Gegenbeispiel zu dem verhassten Bill Gates, der mit seinem proprietären Betriebssystem Milliarden verdient hat. So, das war's von meiner Stelle. Ich gebe wieder ab an den charmanten Moderator. Das war Ingo Ebel für Radio Tux.
Achtung, Achtung, eine dringende Suchmeldung. Das Datenpaket 65657652X wird gebeten, sich umgehend bei seinem Ankunftsrechner zu melden. Der Rechner hängt gerade, da auf dieses Paket angewiesen ist. Der Benutzer ist schon kurz davor, den Bluescreen mit einem Hardware-Reset zu beenden. Das Datenpaket 65657652X also bitte umgehend bei seinem Rechner melden. Und nun zurück zum Programm.
Danke Ingo und danke Felix. Auf der CeBIT habe ich ja mehrere Interviews geführt und nach dem Interview mit Jens Finke habe ich auch noch eins gehabt mit Chris Schläger, der bei SUSE arbeitet und in seiner Freizeit bei KDE mithilft. Aus Platzgründen haben wir dieses Interview in zwei Teile geteilt. Ihr hört jetzt den ersten Teil, der sich hauptsächlich mit SUSE beschäftigt. In der nächsten Sendung gibt es dann den zweiten Teil über KDE. So, wieder auf der CeBIT und diesmal sitzt Chris Schläger von SUSE und KDE neben mir. Hallo.
Hallo.
Was ist Ihre Aufgabe bei SUSE?
Ich bin zum einen stellvertretender Entwicklungsleiter bei SUSE. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem die Koordination der Distributionsentwicklung. Wir haben ja doch diverse Produkte, SUSE Linux Professional, SUSE Linux Personal, das auf etwa 7 Plattformen derzeit. Nicht alle sind käuflich erhältlich, aber wir arbeiten an viel. Alles das zählt zu meinen Aufgaben.
Sie arbeiten sowohl bei SUSE als auch in Ihrer Freizeit bei KDE. Überschneidet sich das häufig, da die Arbeit?
Zum Teil schon. Ich habe Sachen für KDE gemacht, wie zum Beispiel die Gründung der KDE League. Da kam mir sicherlich mein Business Card Portfolio zugute. Ich konnte sehr gezielt die Partner ansprechen und entsprechende Kontakte herstellen. Dann natürlich, SUSE hat KDE auf der Distribution und wenn es eng wird, dann schaue ich halt auch schon mal mir die Pakete wieder an, ob alles in Ordnung ist, teste und fixe notfalls auch Bugs.
SUSE 7.1 ist noch nicht einmal einen Monat alt. Was man dann an größeren Features in SUSE 7.2 erwarten können?
Ja, der Weg ist noch sicherlich einige Monate zu gehen, von daher kann man im Moment noch nicht so wirklich viel sagen. Was abzusehen ist, dass in einigen der wichtigen Softwarepakete sich einiges tut. Es wird eine neue KDE-Version geben, eventuell KDE 2.2, das ist noch nicht klar. Das hängt davon ab, wie schnell die KDE-Leute sind. Recht sicher scheint im Moment GNOME 1.4 zu sein. Dann bei anderen Projekten tut sich einiges. Wir versuchen rundherum die ganzen Pakete mal wieder auf einen sehr aktuellen Stand zu bringen, sofern es möglich ist. Und auch im Bereich JAS darf man mit einigen Neuerungen rechnen.
SUSE hat seit 7.0 auch eine Power-PC-Version im Programm. Wird es noch andere Prozessoren geben, die Sie unterstützen werden in Zukunft?
Ja, wir unterstützen ja neben der Intel 32-Bit-Plattform auch schon andere Plattformen. Wenn man mal auf unseren FTP-Server schaut, dann sieht man, dass neben den kommerziellen Produkten Power-PC, AXP und der Intel 32-Bit-Version auch eine S93-Version für IBM Mainframes zur Verfügung steht. Wir arbeiten selbstverständlich an einer IR64-Distribution, um auch die Itanium-Chipsets zu unterstützen. Des Weiteren haben wir angefangen, an dem x86-64 Sledgehammer von AMD zu arbeiten. Also in der Richtung tut sich eine ganze Menge.
Werden auch kleinere Handhelds oder PDAs unterstützt?
Ja, die sind etwas schwierig, weil man kann sehr schlecht eine komplette Distribution auf so ein Handheld packen. SUSE Stärke ist ja ein sehr großes Portfolio an Software zur Verfügung zu stellen. Und auf den Handhelds haben wir sehr, sehr schnell Speicherprobleme. Wir arbeiten sicherlich auch an Dingen wie Compact iPack, aber das sind im Moment eher Projekte, die Leute aus Interesse machen, wo wir noch in der Evaluierungsphase sind.
Ja, wie gesagt, den zweiten Teil zu KDE hört ihr dann in der nächsten Sendung.
Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine kurze Mitteilung. Auf allen Datenverbindungen ist mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. Seitdem eine Firma nach dem Release einer neuen Version ihres Betriebssystems jetzt selbst bei kleinsten Veränderungen die komplette Registry der Kunden zugeschickt bekommt, sind alle Datenleitungen total dicht. Bitte bleiben Sie ruhig, ordnen Sie sich in den Verkehr ein und versuchen Sie, Rettungs- und Ordnungspakete durchzulassen. Und nun zurück zum Programm.
Hallo, hier ist Jens Finke vom GNOME-Projekt und ihr hört Radio Tux.
Nun geht die erste Sendung auch schon zu Ende. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Aber in 14 Tagen hören wir uns wieder. Wenn euch diese Sendung gefallen hat oder auch nicht, würden wir uns über Kommentare in unserem Gästebuch oder über eine Mail an info@radiotux.de freuen. Und wenn ihr sogar Lust bekommen habt, bei Radio Tux mitzumachen, dann schickt auch einfach eine Mail an uns. In der nächsten Sendung setzen wir natürlich die CeBIT-Interview-Reihe fort. So gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Chris Schläger, in dem wir uns über KDE unterhalten und auch ein Interview mit Ralf Nolden zu K-Develop. Natürlich gibt es auch wieder interessante Beiträge. Wir würden uns also freuen, wenn ihr in unsere nächste Sendung, die am 15. April erscheint, wieder reinhört. An dieser Sendung waren beteiligt Ingo Ebel und Felix Machtz. Bedanken möchte ich mich bei meinen Interviewpartnern Chris Schläger und Jens Finke und natürlich bei euch, dass ihr diese Sendung bis zum Ende gehört habt. Mein Name ist Steffen Zernig und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss!